Wie kam es überhaupt dazu, dass das Bataillon Mario so international zusammengesetzt war?
Battaglione Mario si forma in una regione che sono le Marche, in provincia di Macerata, in una zona montuosa. In quella zona c'erano dei campi per prigionieri di guerra.
Das Bataillon Mario formierte sich in der Region Marken in der Provinz Macerata, einer bergigen Region. In dieser Gegend befanden sich Lager mit Kriegsgefangenen, die aus Russland oder allgemeiner aus der Sowjetunion kamen, aus Jugoslawien, Großbritannien und Frankreich. Viele Partisanengruppen in Italien nahmen Kriegsgefangene auf, die aus diesen Lagern geflohen waren. Vor allem als Ende Juli 1943 die Regierung Mussolini stürzte, die Kriegsgefangenenlager dann weniger gut bewacht waren und viele Gefangene flohen.
Peculiare, tipica del battaglione Mario, che lo rende unico in Italia e comunque raro anche in tutta Europa, è che al suo interno sono stati partigiani anche.
Doch was das Bataillon Mario in Italien einzigartig und auch europaweit zu etwas Besonderem macht, ist, dass in diesem Bataillon auch afrikanische Partisanen waren, die aus den ehemaligen italienischen Kolonien Somalia, Äthiopien und Eritrea kamen. Sie kamen nicht aus Kriegsgefangenenlagern, wie man hätte glauben können. Sie waren auch nicht Teil der faschistischen italienischen Armee. Denn gemäß einer Vereinbarung zwischen Hitler und Mussolini nutzte Italien seine kolonialen Truppen nicht in Europa. Denn für sie hätte das bedeutet, die schwarze Rasse nach Europa zu bringen. Und sie verständigten sich darauf, dass sie das nicht wollten. Die Herkunft der afrikanischen Partisanen ist also noch rätselhafter.
Quindi la loro provenienza è ancora più misteriosa, e cioè arrivavano da una mostra, la mostra triennale d'oltremare, che era stata inaugurata a Napoli tre anni prima.
Sie kamen von einer Kolonialausstellung, der Übersee-Triennale, die drei Jahre zuvor, 1940, in Neapel eröffnet worden war. Diese Ausstellung sollte die großen Erfolge des italienischen Kolonialismus präsentieren. Sie wurde vom König feierlich eröffnet und sollte von Mai bis Oktober 1940 dauern. Doch im Juni 1940 trat Italien in den Krieg ein und gerade Neapel wurde kurz darauf zum ersten Mal bombardiert. Daher wurde die Ausstellung mit Kriegsbeginn geschlossen. Bei der Ausstellung wurden sowohl Mitglieder der italienischen Kolonialtruppen gezeigt, als auch Statisten, die sich wie im Alltagsleben benehmen mussten. Denn in der Ausstellung wurden wahrhaftige afrikanische Dörfer konstruiert. Mit einer koptischen Kirche, mit Hütten aus Stroh und Lehm, das waren richtige menschliche Zoos, wie sie auch Ende des 19. Jahrhunderts in den internationalen Ausstellungen in vielen anderen europäischen Ländern präsentiert wurden, um das Leben der afrikanischen Wilden auszustellen. Dafür waren circa 70 Menschen in der Ausstellung.
Come nella vita quotidiana, perché all'interno della mostra vennero costruiti dei veri e propri villaggi africani e quindi erano una settantina di persone, circa 70.
Als die Überseeausstellung geschlossen wurde, wusste man nicht, wohin mit ihnen. Dort hatten sie Holzbaracken, die nicht geeignet waren, um darin den Winter zu verbringen. Sie waren auch nicht besonders gastlich. Auf einigen Fotos sieht man, dass diese Baracken mit Stacheldraht umgeben waren, da man fürchtete, dass die ausgestellten Personen weggehen könnten. Diejenigen aus Libyen wurden dorthin zurückgebracht. Aber die Leute aus Somalia, Äthiopien und Eritrea konnten nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, weil der Suezkanal ab dem Kriegseintritt Italiens für italienische Schiffe nicht mehr passierbar war. Sie erlebten dann noch einige Wechselfälle, die ich jetzt nicht alle im Detail erzählen werde, darunter die Teilnahme einiger als Komparsen bei einem Film in der Cinecittà in Rom, wo sie Afroamerikaner in Harlem spielen mussten, in einem Film, der in New York spielte, aber in Cinecittà gedreht wurde. Am Ende landeten sie in den Marken, in der sogenannten Villa Spada in der Provinz Macerata.
Di conseguenza finiscono nelle Marche, finiscono a Villa La Quiete, detta anche Villa Spada, è in provincia di Macerata. Lì, fino a poco tempo prima, c'era stato un campo di reclusione per donne di Harlem.
Dort hatte sich bis kurz zuvor ein Gefangenenlager für subversive Frauen, für rebellische Frauen, für Prostituierte, sie wurden quasi alle in einen Topf geworfen, befunden. konnten. Und dieses Lager war geschlossen worden, weil das Internationale Rote Kreuz die Lebensbedingungen dort für unmenschlich hielt. Es wurde aber für die Afrikaner wieder eröffnet, denn ihnen mutete man diese Bedingungen natürlich zu. Sie kamen wahrscheinlich im Frühling oder Sommer 1943 dort an. Sie waren recht frei, das Lager zu verlassen. Sie mussten allerdings zu bestimmten Zeiten zurückkommen und im Lager schlafen. Und sie wurden von einigen Carabinieri bewacht, die von Vertretern der Kolonialpolizei unterstützt wurden.
Coadiuvati da quelli di loro che erano facevano parte della polizia dell'Africa italiana, cioè delle truppe coloniali. Fatto sta che insomma dopo qualche mese.
Nach einigen Monaten verschwanden zwei der Afrikaner. Sie hatten mit der lokalen Bevölkerung gesprochen und erfahren, dass in den Bergen Partisanen waren, die, wie in Äthiopien, gegen den Faschismus kämpften. Denn auch in Äthiopien hatte es Partisanen gegeben, die gegen den Faschismus kämpften. Die beiden gelangten also zu den Partisanen und gaben ihnen die Information, dass in der Villa Waffen aufbewahrt wurden, dass sie nicht stark bewacht war und es daher leicht sein würde, sie anzugreifen und die Waffen und Munition zu erbeuten. Die Partisanen griffen, geführt von den beiden Äthiopiern, Villa Spada an und nahmen den Carabinieri die Waffen weg. Im Lager gab es einen Konflikt zwischen denjenigen Afrikanern, die dem faschistischen Regime treu waren und die Villa daher zu verteidigen versuchten, und denjenigen, die fliehen und sich den Partisanen anschließen wollten. Am Ende schloss sich mindestens ein Dutzend Personen, darunter auch eine Frau, den Partisanen an.
Quegli africani che erano fedeli al regime fascista e che quindi si cercano di difendere la villa e quelli che invece vogliono scappare per andare coi partigiani, insomma almeno una dozzina di loro, tra cui anche una donna, si unisce alle bande partigiane.
Was weiß man über ihr weiteres Schicksal?
Sappiamo sicuramente che uno di loro morì ucciso in uno scontro a fuoco. E si chiamava Carlo Abbamagal, cioè in realtà non sappiamo esattamente come si chiamasse.
Wir wissen mit Sicherheit, dass einer von ihnen in einem Feuergefecht getötet wurde. Er wurde in der Eile in einer Wiese hinter einer Kirche bestattet. Später wurde der Sarg in den Friedhof von San Severino Marche gebracht, der Stadt, die am 1. Juli 1944 vom Bataillon Mario vom Faschismus befreit wurde. Heute ist dort auch eine Tafel mit der Aufschrift: Hier liegt Carlo Abbamagal, der gegen die Nationalsozialisten und Faschisten kämpfte, der aus Äthiopien kam und der Teil des Bataillons Mario war.
Che veniva dall'Etiopia e che faceva parte appunto di questo battaglione Mario. Poi sappiamo che altri due, Mohamed Raghe e Burnur, morirono in un altro eccidio, l'eccidio di Bracano.
Dann wissen wir, dass zwei andere in einem weiteren Gemetzel starben, dem Blutbad von Bracano im März 1944, als die Deutschen eine Durchkämmungsaktion gegen die Partisanengruppen machten.
Sappiamo di uno di loro, anzi di tre di loro, in particolare di uno di loro, che ebbero un processo nel dopoguerra.
Außerdem wissen wir von dreien, am detailliertesten aber von einem, denen nach dem Krieg der Prozess gemacht wurde. Die Partisanen des Bataillon Mario hatten zwei Faschisten, die sie als Spione betrachteten, verurteilt und hingerichtet. Unter diesen Partisanen waren auch zwei der Afrikaner aus dem Bataillon Mario.
Tra questi partigiani c'erano anche appunto due di questi africani. Uno di loro si chiamava Bajiru Abbavagi. In particolare contro di lui, insomma, lo ritrovarono. Stava nel 46 in un campo profughi in Puglia, da dove si doveva imbarcare per tornare verso il suo paese.
Einer von ihnen hieß Bajiru Abbabaji. 1946 war er in einem Flüchtlingslager in Apulien, von wo er das Schiff in sein Herkunftsland hätte nehmen sollen. Aber stattdessen wurde er gefunden und ihm wurde der Prozess gemacht. In Italien gab es in der Nachkriegszeit viele solcher Prozesse gegen Partisanen. Da war die Justiz ganz verbissen. Guerilla-Aktionen, Partisanenaktionen gegen Faschisten wurden oft als Taten gewertet, die nicht von kriegerischen Motiven geleitet wurden, sondern zum Beispiel das Ziel hatten, etwas zu rauben oder von persönlicher Rache geleitet waren. Also Etwas, das für eine Verurteilung reichte. Denn für die Erschießungen, die als Kriegshandlungen galten, gab es eine Amnestie. Sie waren nicht strafrechtlich verfolgbar. Wenn du dagegen jemanden umgebracht hattest und es konnte bewiesen werden, dass du es getan hattest, um dieser Person die Kleider zu stehlen, konntest du angeklagt werden. Viele Partisanen haben diese Prozesse durchlitten. Wenn sie einer Leiche die Kleider abgezogen hatten, damit sie nicht so leicht zu erkennen war, wurden sie als Kleiderdiebe betrachtet. Bajiru Ababaji hatte einen solchen Prozess, der bis 1947 dauerte. Er ist daher länger als alle anderen in Italien geblieben. Wir haben noch Briefe, in denen er seinen alten Kameraden schrieb und sie bat, ihm einen Anwalt zu suchen, ihm Zigaretten ins Gefängnis zu bringen, für ihn Aussagen, dass er das, was er getan hatte, auf Befehl des Kommandanten Mario de Pangher gemacht hatte, des Kommandanten des Bataillons.
Abbiamo le lettere che scriveva ai suoi vecchi compagni, chiedendo appunto di trovargli un avvocato, di portargli le sigarette in carcere, di testimoniare per lui che quello che lui aveva fatto lo aveva fatto perché gliel'aveva comandato Mario de Pangher, il comandante Mario appunto del battaglione.
Und es ist ziemlich erstaunlich, die Akten zu lesen, denn es sind ja Akten der Republik Italien, nicht mehr des faschistischen Regimes. Und dennoch wird in einigen Passagen gesagt, es sei unverständlich, warum er aus Gründen des Krieges gehandelt haben solle. Er war ja kein Italiener. Es war ein Krieg zwischen Italienern und wenn er jemanden umgebracht hatte, dann konnte das, sofern er ja schwarz war, wild und brutal, wahrscheinlich also keine Kriegshandlung, sondern nur ein Raubmord gewesen sein und er solle verurteilt werden. Am Ende wurde er aber doch freigesprochen und konnte in seine Heimat zurückkehren.
In quanto nero, in quanto selvaggio, in quanto feroce e probabilmente quindi ladro, doveva essere giudicato come tale. Invece, fortunatamente, poi venne assolto e poté ritornare in patria.
Und ist er offiziell als Partisaner anerkannt worden?
Sì, certo, sono, diciamo, i loro nomi sono... stanno venendo fuori in realtà in questi ultimi anni, nel senso che chiaramente per gli italiani e per chi ancora è presente in Italia c'è stato un vero e proprio riconoscimento.
Ja, sicher. Aber ihre Namen werden erst seit ein paar Jahren nach und nach bekannt. Denn für die Italiener und für diejenigen, die sich noch in Italien befinden, gab es eine richtige Anerkennung ihres Status als Partisanen, Medaillen und so weiter. Hingegen wurde nichts getan, um die afrikanischen Partisanen aufzuspüren und ihnen irgendeine Art der Anerkennung zuteilwerden zu lassen. Aber kürzlich hat sich die Tochter eines der afrikanischen Partisanen an Matteo Petracci gewandt, der zu diesem Thema forscht. Sie hat ihren Vater auf den Fotos wiedererkannt und sie hat uns erzählt, wer ihr Vater war und wie seine lange Geschichte verlief. Nachdem er nach Somalia zurückgekehrt war, hatte er sich der Opposition gegen das Regime von Siad Barre angeschlossen. Da schließt sich also nochmal eine ganz andere Geschichte an. Seine Tochter lebt in London. Sie musste aus Somalia fliehen, als Siad Barre Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Macht übernahm. Sie hatte den Wunsch, die Orte zu sehen, an denen ihr Vater gekämpft hatte. Und sie kam extra aus London auf den Berg Monte San Vicino und Matteo Petracci nahm sie mit zu den Orten, wo ihr Vater fotografiert worden war, wo er gelebt hatte, zu den Häusern, wo die Partisanen ihre Basen hatte. Und er machte sie mit einigen Söhnen und Töchtern der Partisanen bekannt, die mit ihrem Vater zusammen gekämpft hatten. Das ist eine gute Nachricht.
Padre aveva combattuto ed è venuta apposta da Londra sul Monte San Vicino e Matteo Petracci l'ha portata a vedere i luoghi dove il padre appunto è stato fotografato, dove viveva, le case ormai diroccate dove i partigiani avevano le loro basi e le ha fatto incontrare anche alcuni figli e figlie dei partigiani che hanno combattuto con lui e questo insomma quantomeno una buona notizia.
Welche Bedeutung hatte der multiethnische Charakter des Bataillons für seine Mitglieder?
Beh, io credo che loro avessero la consapevolezza di esserlo, e cioè che
Ich denke, sie waren sich dessen bewusst. Das heißt, sie kämpften gegen zwei Regimes, das nationalsozialistische und das faschistische, zu deren grundlegenden Prinzipien der Rassismus, die Separation dessen, was sie als menschliche Rassen betrachteten, gehörte. Folglich spürten die Partisanen des Bataillon Mario, dass ihr gemeinsamer Kampf gegen diese beiden Regimes als so gemischte, so mestizische Truppe auf gewisse Weise eine zusätzliche Waffe war. Es war sozusagen schon der Beweis, dass ein anderes Italien möglich war.
Insomma, un'arma in più, che il loro essere così meticci in qualche modo era già la dimostrazione che un'altra Italia era possibile.
Der Kommandant des Bataillons Mario wurde in Capodistria geboren, also im heutigen Slowenien, einer mehrsprachigen und multikulturellen Region, deren Zugehörigkeit über lange Zeit zwischen Italien, Österreich, Ungarn und Slowenien bzw. Jugoslawien umstritten war. Glaubst du, dass diese Herkunft dazu beigetragen hat, dass sein Bataillon so international wurde?
Io credo che senz'altro la capacità di tenere assieme, insomma, anche una banda così eterogenea di persone di provenienze così diverse sia stata una caratteristica di Mario De Panger e forse un altro.
Ich glaube auf jeden Fall, seine Fähigkeit, auch eine so heterogene Gruppe von Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzuhalten, war ein Merkmal von Mario De Panger. Und ein anderer Kommandant hätte das vielleicht nicht geschafft. Das lag sicher zum Teil an seiner Erfahrung. Er war schon mit 14 Jahren in die sozialistische Jugend eingetreten. Wer politische Kämpfe und Streiks in Triest mitgemacht hatte, war einen direkt erlebten Internationalismus gewohnt.
Vissuto in maniera molto diretta, cioè mentre un operaio socialista dell'Emilia Romagna quando scendeva in sciopero a quei tempi si ritrovava.
Während zum Beispiel ein sozialistischer Arbeiter aus der Emilia-Romagna sich im Streik unter lauter Italienern befand, streikte ein sozialistischer Arbeiter in Triest und der umliegenden Gegend sehr wahrscheinlich Seite an Seite mit slowenischen und ungarischen Arbeitern. Als De Panger geboren wurde, gehörte Capodistria noch zu Österreich-Ungarn und auch als er 1911 der sozialistischen Jugend beitrat, gehörte es noch nicht zu Italien.
Alla Gioventù Socialista nel 1911, quindi prima che quelle terre fossero poi annesse all'Italia. Ecco, l'aveva sperimentato, insomma.
Er hatte das also schon ausprobiert, dass der Kampf Menschen verschiedener Ethnien und Sprachen vereint und dass der Nationalismus und Faschismus versuchen, durch den Appell an die ethnische und nationale Identität Menschen zu spalten, die gemeinsame Interessen hätten. Noch bevor die Faschisten kamen, hatte er gesehen, wie die Nationalisten die Büros der slowenischen Vereine in Triest angriffen. Er wusste, was ethnische Mischung hieß.
Prima ancora dei fascisti attaccare le sedi delle associazioni slovene a Trieste. E quindi insomma sapeva che cosa voleva dire la mescolanza.
Und er selbst nennt in einigen Dokumenten seine Art, sein Bataillon zu organisieren, eine Bande jugoslawischen Typs. Denn offensichtlich bezog er sich auf die Weise, wie im jugoslawischen Widerstand die Partisanengruppen versuchten, Kroaten, Slowenen, Montenegriner, Kriegsgefangene und so weiter zusammenzuhalten. Er orientierte sich offenbar an diesem Modell.
Le bande partigiane cercassero di tenere insieme croati, sloveni, montenegrini, prigionieri di guerra e quindi cercava in qualche modo di rifarsi a quel modello.
Die Befreier von Übersee, was bedeutet diese Geschichte heute angesichts des Angriffs eines Faschisten auf 6 Afrikaner in Macerata?
Ci parla di un'Italia che appunto è nata grazie alla resistenza di persone provenienti da tutta Europa e anche dall'Africa.
Sie sagt uns etwas über ein Italien, das geboren wurde dank des Widerstands von Personen aus ganz Europa und auch aus Afrika. Das Bataillon Mario ist symbolisch sehr wichtig, denn es kämpfte 40 Kilometer von Macerata, das heißt genau diese Gegend wurde auch mit Hilfe afrikanischer Partisanen befreit, die auch mit ihrem Leben bezahlten und die aus Äthiopien, aus Somalia und aus Eritrea kamen.
Morti che venivano dall'Etiopia, dalla Somalia e dall'Eritrea. Non bisogna poi dimenticare che
Doch darüber hinaus sollte man auch nicht vergessen, dass unter den Ersten, die mit der Waffe in der Hand den Faschismus bekämpften, unter den Ersten also, die zum Sturz des faschistischen Regimes beigetragen haben, die Partisanen der Kolonien waren. Wenn wir in Italien von der Resistenza sprechen, ist das immer die Resistenza, die um den 8. September 1943 beginnt, als der General Badoglio den Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichnet und in Norditalien die Republik von Salò, der Marionettenstaat des nationalsozialistischen Deutschland, ausgerufen wird. Aber in Wirklichkeit hat der antifaschistische Widerstand, ich meine den bewaffneten Widerstand, schon viel früher in Äthiopien begonnen und in Libyen. Und es war dank dieser Partisanen, dass der Faschismus in die Krise geriet. Das darf nicht vergessen werden. Denn es heißt, dass die italienische Republik auch dank der Resistenza afrikanischer Partisanen geboren ist. Nicht nur auf italienischem Territorium, wie das Bataillon Mario zeigt, sondern auch in den ehemaligen Kolonien.
Partigiani africani, non solo sul territorio italiano, come dimostra il Battaglione Mario.
Das sagt uns etwas über Italien, das wir vergessen zu haben scheinen oder dessen wir uns nicht erinnern wollen, wenn solche Dinge geschehen wie ein versuchtes Massaker durch einen Faschisten, der in einer Stadt unterschiedslos Menschen afrikanischer Herkunft zu töten versucht.
Di un tentativo di strage da parte di un fascista che cerca di uccidere indiscriminatamente persone di provenienza africana in una città.